Herzlich willkommen zum Handelszeitungs Morning Call in der Woche vom 16. September.
Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
und Holger Ahlig. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus.
Guten Morgen, Holger.
Was ist dir denn so aufgefallen in der vergangenen Woche? War ja einiges los.
Ja, war einiges los. Die letzte Woche hinterlässt uns auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, kann man sagen. Viele Daten, ich gehe mal durch. China war insgesamt doch eher schwach. Da haben wir am Samstag eine ganze Reihe von den Aktivitätsdaten bekommen, die jeden Monat so wichtig sind, um einzuschätzen, wo die chinesische Konjunktur eigentlich ist. Die Häuserpreise fallen schneller, 5,3 minus Jahresrate aktuell. Das sind sicherlich schlechte Nachrichten für den Bau, aber auch Industrieproduktion, Detailhandel, Investitionen, alles wächst langsamer als noch im Vormonat. Also da ist die Wirtschaftslage noch nicht geklärt. Ich glaube, das ganze Land wartet darauf, dass die Regierung aktivere Wirtschaftspolitik jetzt beschreibt, auch weil die Arbeitslosigkeit ebenfalls gestiegen ist. Dann kommen wir zu den USA. Da ist eigentlich wenig passiert, aber eben vielleicht ist das wichtig gewesen, weil wir diese Woche noch die Sitzung der amerikanischen Notenbank haben, die darüber entscheiden soll, ob sie und wie weit sie die Zinsen senken wird. Wir haben die Inflationsraten gesehen, die haben eigentlich enttäuscht, würde ich sagen. Die Gesamtrate ist zwar runter, aber die Kernrate ist nur ganz bisschen runter. Wir sind jetzt bei 3,2. Das ist natürlich ein Wert, der deutlich über dem Zielwert ist. Auf der anderen Seite liegt er deutlich unter 5,25, wo die kurzfristigen Zinsen jetzt sind. Da ist sicherlich Spielraum, aber so richtig funktioniert das mit dem Inflationsrückgang im Augenblick in Amerika nicht. Konsumentenvertrauen am Freitag minimal besser, bleibt auf sehr, sehr tiefem Niveau. Ich würde auch sagen, das ist kein Rebound gewesen des vorherigen sehr, sehr schlechten Monats. Es ist eher eine Bestätigung, dass die amerikanischen Konsumenten immer noch nicht fröhlich gesonnen sind. Europäische Zentralbank, die hat die Zinsen dagegen gesenkt. Und zwar, obwohl der Inflationsfortschritt in den letzten sechs Monaten praktisch ausgeblieben ist. Im März war die Kernrate der Inflation bei 2,9%, jetzt ist sie bei 2,8%. Da ist also praktisch gar nichts passiert in der Zeit. Trotzdem werden die Zinsen gesenkt. Das könnte natürlich auch ein Hinweis darauf geben, dass die Amerikaner vielleicht etwas mehr machen. Und schließlich dann Japan, wo wir ja besonders hinschauen, weil wir große Sorgen haben, dass die mit der erhöhten Inflation nicht zurecht kommen werden, dass die Auswirkungen auf die Zinsmärkte verheerend sein würden. Da war tatsächlich der Tankan-Index, die Stimmungslage in der Industrie, schwach und in der Folge hat sich der Yen dann weiter verstärkt. Der ist ja brutal unterbewertet. Das Ende des Carry-Trades haben das viele genannt am Anfang August, also die Strategie, wo man sich in tiefen Yen-Zinsen verschuldet, um dann höher verzinslich oder vielleicht sogar im Aktienmarkt zu investieren, scheint weiter im Abbau begriffen zu sein. Heute Morgen, ich habe gerade geschaut, waren wir ganz kurz auf der 140-Dollar-Yen-Marke. Das ist tiefer als zu Jahresbeginn. Also da ist die Dollarbewegung, die am gesamten Dollar spürbar ist, nämlich über erst rauf in diesem Jahr und jetzt sind wir wieder dort, wo wir Anfang Jahr waren, sicherlich deutlich akzentuierter nochmal als anderswo. Und das weckt sicherlich Sorgen, dass die Finanzstabilitätsrisiken aus der Abhängigkeit aus nicht verursacht sind.
Zu den US-Zinspolitik kommen wir gleich noch in dem Wochenausblick. Nochmal kurz zurück auf die vergangene Woche. Da ist unter anderem ja aufgefallen der Bericht von Ex-EZB-Chef Mario Draghi zur chronischen Wachstumsschwäche von Europa. Eigentlich im Kern ja nichts Neues, zu tiefes Produktivitätswachstum. Die Börsenstars bleiben nicht Europa, gehen in die Amerika, wo es den besseren und größeren Kapitalmarkt gibt. Ein Investitionsstau, der jetzt mit gemeinsamen Schulden bekämpft werden soll, der wahrscheinlich nie kommen wird. Wenn man mal Blick auf die Schweiz guckt, was kann ich die Schweiz eigentlich davon lernen? Einige ähnliche Probleme gibt es hier auch etwas langsameres Produktivitätswachstum, aber nicht so schlimm wie natürlich in Europa, aber ganz zurücklehnen kann sich die Schweiz sicherlich hier nicht. Dann vergangene Woche, großes Thema an den Börsen war Roche. Hier hängt die Kursentwicklung mittlerweile ja fast nur noch an einem Wirkstoffkandidaten, muss man ja sagen, ein Abnehmmittel, was nicht gespritzt, sondern als Tablette eingenommen werden kann. Hier gab es schlechte Daten aus einer frühen Studie mit doch recht hohen Nebenwirkungen wie Übelkeit. Das nahm wiederum die Börse Roche übel und die Aktie hat in der Woche rund 3% verloren. Und natürlich der Knaller in der Bankenlandschaft. Vergangene Woche machte die UniCredit publik, dass sie jetzt mit 9% Aktionär der Commerzbank ist. Damit ist die UniCredit der zweitgrößte Aktionär nach dem deutschen Staat, der immer noch 12% hält. Die UniCredit hatte bei einer Auktion vom Bund ein Aktienpaket gekauft, sich parallel aber am Aktienmarkt selbst mit Stücken eingedeckt und kam dann aus dem Stand auf dieses hohe Beteiligung. Und UniCredit-Chef Andrea Ossell, den wir in der Schweiz sehr gut kennen als Ex-UBS-Investmentbank-Chef, spricht ganz offen davon, die UniCredit mit der Commerzbank zusammenzuführen, was durchaus Sinn macht, denn die Commerzbank, die UniCredit hat ja in Deutschland mit der Hypovereinsbank auch ein großes Institut. Die Börse glaubt die Story jedenfalls. Normalerweise wird ja derjenige, der übernimmt, abgestraft. In dem Fall war das nicht so. UniCredit lag rund 1% im Plus vergangene Woche und die Commerzbank schoss satte 22% nach oben. Die Geschichte wird uns sicherlich noch in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin auf Trab halten, denke ich. Ansonsten hat sich vergangene Woche die Schweizer Börse sehr recht gut erhalten. Auch da wiederum Rückenwind von der Hoffnung eines doch vielleicht größeren Zinsschritts in den USA. Insgesamt hat der SMI mit einem Plus von 1% abgeschlossen. Größter Gewinner war der Finanzdienstleister Partners Group. Der hatte in vergangene Woche eine Partnerschaft mit dem Fondsriesen BlackRock verkündet. Beide wollen nun zusammenarbeiten, um nicht kotierte Anlageformen wie beispielsweise Private Credit oder Private Equity auch einem größeren Anlegerkreis, Privatanlegenden, zur Verfügung zu stellen. Das sorgt für viel Fantasie und hat der Partners Group Aktie einen riesigen Schub gegeben.
Ja, damit kommen wir eigentlich schon zuletzt zum Wahnsinn der Woche, nehme ich an. Da gibt es wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, aus meiner Sicht, sich das anzuschauen, Katzen und Hunde. Der Wahnsinn der Woche. Und all das, was es ausgelöst hat. Also Ausschreitungen gegen Haitianer in Springfield, Ohio, aber nicht nur dort. Bombendrohungen gegen das Rathaus. Und Trump wiederholt seine Behauptung und jetzt dann gestern wahrscheinlich einen Attentatsversuch oder etwas Ähnliches auf Trump selbst, also Amerikas durchgedreht. Man kann das gar nicht anders nennen. Wer kann denn ernsthaft jemanden zum Präsidenten wählen wollen, der von Einwanderern, wie legal sie auch da sein mögen, überhaupt, dass sie Katzen und Hunde essen, wieder besten Wissens, das ist doch wirklich nicht normal. Das ist Wahnsinn.
Das ist so, wobei nach dem TV-Duell haben die europäischen Medien ja alle geschrieben, großer Sieg für Kamala Harris, bis November kann viel passieren. Also ob das jetzt schon durch ist, ja, ich wäre da sehr vorsichtig. Ja. Mein Wahnsinn der Woche hat hier in der Schweiz stattgefunden. Es gab eine riesige Aufregung um die GLP-Politikerin Sania Ameti, die ja bekanntlich in ihrem Keller auf ein Jesusbild mit einer Luftpistole schoss. Seitdem ist sie ihren Arbeitsplatz los, sie hat ihre politischen Ämter alle verloren, sie muss von der Polizei geschützt werden. Sie hat sich für diesen wirklich dummen Post entschuldigt, aber das hat die Gemüter nicht beruhigt. Ich finde, der Fall ist einfach ein Schlaglicht darauf, wie auch in der Schweiz, wie schnell und brutal so eine Erregung jetzt um sich greift und eigentlich keine Grenzen mehr kennt. Mittlerweile gibt es aber schon eine Gegenbewegung, die sagt, hey, lass uns mal nicht übertreiben, jetzt die junge Frau in Leib und Leben zu bedrohen, das geht eindeutig zu weit und auch anderen Reaktionen kann man darüber nachdenken, ob das nicht ein bisschen zu viel war.
Ja, Wahnsinn. In allen Beziehungen kann man sagen. Wobei meine Einschätzung ist, wenn du Politiker sein willst, dann ist das schon eine Charakterqualifizierung, wenn dir sowas passiert. Wenn du sowas machst, insofern kann ich die politische Seite kann ich sehr gut verstehen. Und wenn ich richtig verstehe, arbeitet Frau Ameti bei einer Firma, die gerade im Rahmen von Kommunikation und Marketing Beratung betreibt. Und auch hier würde ich sagen, liegt ja eine massive Fehleinschätzung vor, die einem nicht passieren darf.
Das ist der Anfang des Wahnsinns. Wie konnte hier so ein Fehler passieren? Aber ja.
Ja, es wird ein Charakterfehler, man weiß es nicht. Nächste Woche, ökonomisch ist etwas ruhiger jetzt diese Woche, das tut uns ganz gut. Wir kriegen am Dienstag aus den USA die Detailhandelszahlen, Konsum ist natürlich wahnsinnig wichtig in den USA, aber auch die Industrieproduktion ist wichtig. Das lief es zuletzt eben alles nicht ganz so rund und die Stimmung der Industrie ist rezessiv eingestellt. Da werden viele hinschauen. Mittwoch dann die Baubewilligung. Das finde ich persönlich spannender, weil wenn man zurückschaut, die Konjunkturzyklen sehr häufig sehr eng verbunden waren mit dem, was in der Bauwirtschaft passiert. Das ist doch sehr zyklisch. Das kann relativ stark schwanken. Deswegen machen wir auch so einen Vorlaufindikator für die Bauindustrie und der wackelt seit einiger Zeit jetzt und an der unteren Grenze dessen, was normal ist, herum. Also man könnte sagen, wenn das weiter tiefer geht, dann ist das ein Warnsignal dafür, dass wir vor einer Rezession stehen in den USA. Deswegen werden wir am Mittwoch auf die Baubewilligung und auf die Neubaubeginne ganz, ganz besonders schauen. Und dann am Abend, Mittwoch, ist natürlich das Hauptthema des Tages, wird natürlich sein, die Fed-Zinsentscheidung, die amerikanische Notenbank, 25 Basispunkte, ein Viertelprozent oder ein halbes Prozent. Das ist sicherlich ein Signal und hat mit Ökonomie jetzt wahrscheinlich wenig zu tun. Ich glaube, der Unterschied ist zwar natürlich spürbar und berechenbar, das will ich nicht kleinreden, aber das psychologische Signal könnte sehr groß sein. 50 Basispunkte, das klingt, riecht nach Panik oder nach sehr schnellem Handlungsbedarf. Und ich bin mir nicht sicher, dass das eine amerikanische Notenbank so unmittelbar vor den Weltwirtschaftswahlen tatsächlich einspielen. Aber wir werden sicherlich überrascht werden. Donnerstag dann die Bank of England. Auch dort steht der Zinsentscheid an. Das Pfund, das in diesem Jahr relativ stark gewesen ist, also sich relativ gut halten konnte eigentlich, da erwarten die Märkte im Augenblick nichts. Und am Freitag dann bei der Bank of Japan, das finde ich jetzt eigentlich die spannendere von den drei Entscheidungen, ist die große Frage, zieht die japanische Notenbank die Geldmarktzinsen, die immer noch sehr, sehr, sehr tief sind, ein bisschen der Inflation nach, um sie Einhalt zu gebieten. Am Anfang der Woche hat eine Notenbanker aus Japan gesagt, man müsse mit erhöhter Inflation für die nächsten Jahre rechnen. Das spricht eine sehr, sehr deutliche Sprache dann nochmal. Ein Zinsanstieg im Kapitalmarktbereich auf Höhen auf oder über der aktuellen Inflationsentwicklung wäre wahrscheinlich ganz schwer zu verdauen für das japanische Finanzsystem.
Gut, ich denke in der Tat, nächste Woche ist der FED-Entscheid das wichtigste Datum, was wir im Kalender dick anmalen müssen. Interessante Einschätzung, 25 Basispunkte, weil alles andere nach Panik aussieht. Wir werden sehen, was dann rauskommt. In der Schweiz ist es auf der Firmenseite relativ ruhig, außer bei beispielsweise dem krisengeplagten Milchverarbeiter Hochdorf. Der hält am Mittwoch seine Generalversammlung ab, bei der die Anteilseigner abstimmen sollen darüber, ob das Kerngeschäft verkauft wird oder nicht, um die Schulden zurückzuzahlen. Es gibt zwei Bewerber darüber. Es wird nicht abgestimmt, wer den Zuschlag bekommt, nur ob verkauft wird. Da wird es ziemlich hoch hergehen, nehme ich mal an. Donnerstag dann die Daten zu den Schweizer Uhrenexporten vom August. Die ZKB errechnet mit einem kleinen Plus von ungefähr 1,8%. Die Schweizer Uhrenhersteller, allen voran die Swatch Group, kann etwas gute Nachrichten vertragen, denn die Aktie ist in diesem Jahr rund ein Drittel runter. Richemont, dank des soliden Schmuckgeschäfts, hält sich ein bisschen besser und konnte bisher plus 5% zulegen. Donnerstag haben wir dann noch eine neue Konjunkturprognose vom SECO für die Schweiz. Die Juni-Prognose war eine ganz leichte Heraufstufung von zuvor 1,1 auf dann neu 1,2%. Ich persönlich finde interessant, ob jetzt die wirtschaftlichen Probleme von Deutschland und allen voran der deutschen Automobilindustrie, wie stark die jetzt auf die Schweiz und auf die Zulieferindustrie ausstrahlen werden. Aus der Industrie kamen zuletzt eher beunruhigende Nachrichten. Auch das hässliche Wort von Entlassung macht da immer öfter die Runde. Tja, und das war's auch schon für diese Woche.
Ja, weil wir zum letzten Punkt noch kurz.
Bitte.
Es gibt auch so ein Sprichwort, das sagt, es gibt zwei Dinge im Leben, bei denen man nicht zuschauen möchte. Das eine ist das Machen von Rüsten und das andere von ökonomischen Prognosen. Ich würde deinen Optimismus, dass uns diese Zahlen irgendetwas überhaupt sagen können, würde ich stark dämpfen wollen. Wenn sich da jetzt die Prognose um 0,1 Punkte oder 0,2 verschiebt, muss man wissen, dass die Schwankungsbreite der Lagerzahlen in der Schweiz im Bruttoinlandsproduktsäquivalent so von plus minus 2% jeweils ausmacht. Da wird viel geschoben, viel gedreht. Umso aktueller ist unser Schlusswort, was wir jeweils machen. Lassen Sie sich also auch in der kommenden Woche kein X für ein UFO machen und bleiben Sie bitte.